In Syrien nimmt das Morden kein Ende. Assads Elitetruppen machen Jagd auf die Bevölkerung. Die internationale Gemeinschaft ist macht- und tatenlos. Die UN werden vorgeführt. Kofi Annan soll als Sonderbeauftragter vermitteln. Wird er Erfolg haben? Kein Ende der Gewalt. Wer stoppt Assad?
Guten Abend zur Phoenix-Runde. Tausende Tote, Frauen und Kinder, Zivilisten. Und der Westen schaut zu. Es gibt Sanktionen, wieder wird an einer Resolution gefeilt. Aber aufhalten kann das Assad-Regime im Moment scheinbar keiner. Kein Ende der Gewalt, wer stoppt Assad? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Ferhat Amer, syrischer Exilpolitiker und Mitglied im syrischen Nationalrat. Ruth Jüttner von Amnesty International und Expertin für den Nahen und Mittleren Osten. Christine Hellberg, Publizistin und Syrienkennerin. Und Rainer Stinner, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Ja. Herr Amer, wie ist die Situation im Moment in Syrien? Was hören Sie von den Menschen, mit denen Sie möglicherweise doch noch Kontakt haben können?
Also wir haben tatsächlich auch Kontakt mit verschiedenen Menschen aus Syrien, aus verschiedenen Städten auch. Und alle berichten von täglichen Repressalien gegen die Zivilbevölkerung. Wir haben täglich Tote auf Seiten der Zivilbevölkerung. Wir haben auch seit Monaten mindestens mit 100 Toten jeden Tag zu rechnen. Das ist eine humanitäre Katastrophe, die momentan in Syrien stattfindet, und zwar nicht seit gestern, sondern seit fast einem Jahr, seit dem 15. März 2011. Auf der anderen Seite finden auch jeden Tag Demonstrationen und Protestaktionen auch statt. Es ist ja nicht nur so, dass in Homs zu Protestaktionen kommt, sondern auch in weiten Teilen des Landes. Wir haben an manchen Tagen mit mindestens 600 Protestaktionen zu tun, von kleinen Kundgebungen bis zu Massendemonstrationen, an denen auch Hunderttausende, Zehntausende oder auch 30.000 Menschen teilnehmen. Also es sieht nach wie vor so aus, dass die Bevölkerung entschlossen ist, es weiter zu tun, die Proteste weiter zu treiben, bis sie einen demokratischen Wechsel in Syrien herbeigeführt hat.
Sie waren ja gerade in Istanbul, wo es auch ein Treffen gab. Wie sah das aus, also mit dem syrischen Nationalrat, mit den Mitgliedern?
Es gab ein Treffen des syrischen Nationalrats. Es gab aber auch Treffen mit syrischen Aktivisten, die aus dem Inland, aus Syrien selbst, in die Türkei gekommen waren. Es ist sehr interessant gewesen, von denen auch die Eindrücke geschildert zu bekommen, was eigentlich in Syrien geschieht, und vor allem auch diesen Mut auch zu spüren. Also direkt mit Menschen, die tagtäglich die Proteste in Syrien organisieren,
zu sprechen. Und die sich das Land auch bekämpft haben, um quasi wirklich berichten zu können.
Die sind ja illegal, haben sie die Grenze im Prinzip illegal überquert, in die Türkei gekommen, und die sind auch wieder zurück nach Syrien, um die Arbeit weiter fortzusetzen. Wir haben auch durch die Gespräche im Prinzip die Eindrücke gewonnen, dass diese Menschen eine unglaublich großartige Arbeit leisten. Das ist auch nicht nur so, dass sie Demonstrationen und Kundgebungen organisieren. Der Staat hat sich aus bestimmten Regionen mittlerweile komplett rausgezogen. Also das heißt, es gibt keine Institutionen mehr. Und das sind diese jungen Menschen, die momentan auch für Müllentsorgen zum Beispiel auch sorgen, für
das Alltagsleben
gestalten, dass die Kinder auch mittlerweile in provisorischen Schulen auch Unterricht bekommen. Mhm. Also es ist eine Reihe von Aktivitäten, die von solchen Leuten auch wahrgenommen wird. Und da ist natürlich auch die Unterstützung von uns allen, von dem Westen, aber auch von den Exilsuchern, von der Weltstaatengemeinschaft auch gefragt, diese Menschen auch in ihrem Vorhaben, die Zivilbevölkerung zu schützen, auch zu unterstützen.
Frau Jüttner, wir sehen jeden Tag die schrecklichen Bilder aus Syrien. Wir lesen Artikel über Gefängnisse, die irgendwo unterirdisch angelegt werden, wo gefoltert wird. Wie sehr ist die Situation gerade eskaliert, auch gerade in den letzten Tagen nochmal?
Also man muss schon sagen, obwohl die Situation auch im ganzen letzten Jahr sehr dramatisch war, ist die Situation jetzt in den letzten 2-3 Monaten nochmal wirklich katastrophal schlimmer geworden. Es gibt sozusagen Städte, Homs ist das jüngste Beispiel, wo die Armee in Wohngebiete sozusagen vordringt, sie abriegelt und dann von außen mit schweren Waffen, mit Panzern, mit Granaten in diese Gebiete hineinschießt und große Zerstörung anrichtet. Und das Schlimme ist eben, dass, wie Herr Achmar gesagt hat, sehr viele Zivilisten dabei ums Leben kommen. Amnesty hat seit Ausbruch der Demonstration und eben auch der gewaltsamen Unterdrückung der zunächst erstmal sehr friedlichen Demonstrationen mehr als 6.200 Todesopfer namentlich registriert. Wir gehen davon aus, dass es sehr viel mehr sind.
Das Regime spricht da immer von natürlich deutlich weniger Toten.
Ja, und das Regime berichtet vor allen Dingen auch von Zahlen von getöteten Sicherheitskräften oder Angehörigen der Armee. Aber das, was wir meinen, das sind eben in erster Linie Zivilpersonen, die teilweise in Wohngebieten beschossen werden, aber auch bei Demonstrationen zwischen die Fronten geraten. Es sind Leute, die aus dem Haus treten und von Scharfschützen erschossen werden. Es ist eine Politik des Terrors gegen die Zivilbevölkerung. Was wir auch dokumentiert haben und was sicherlich jetzt auch in Homs sozusagen hinter den Kulissen passiert, sind Massenfestnahmen. Also in dem Moment, wo die Sicherheitskräfte Gebiete wieder zurückerobern, die als Hochburgen der Opposition gelten, kommt es zu Hausdurchsuchungen von Haus zu Haus. Es werden in der Regel die Männer festgenommen. Wir gehen davon aus, dass Zehntausende Menschen festgenommen worden sind. Und was ein ganz schlimmes Problem in Syrien ist, ist die Folter. Sie haben das angesprochen. Es sind ganz viele provisorische Haftzentren entstanden, in Schulen, in Stadien. Die Haftzentren sind überfüllt und es wird eben ganz, ganz schwer und brutal gefoltert. Und es kommt also zu mehr als 200 Todesfällen von Menschen, die nach ihrer Festnahme ums Leben gekommen sind.
Frau Helbeck, um nochmal bei wirklich den schrecklichen Folterungen zu bleiben, da werden dann aber doch einige dann wieder aus der Haft entlassen, sage ich mal, um möglicherweise den anderen zu berichten, was ihr bevorsteht, wenn sie gegen das Regime vorgehen. Ist das jetzt ein Druckmittel, was jetzt gerade neu eingesetzt wird?
Nein, das ist nicht neu. Das gibt es von Anfang an. Massive, systematische Folter. Die Idee war da ursprünglich, dass man die Demonstranten nicht unbedingt mehr erschießt, sondern lieber foltert, um sie zu brechen, um Angst zu streuen. Die Leute gehen nach Hause, die Menschen sehen, was mit denen passiert ist. Diese Strategie geht aber überhaupt nicht auf, denn jeder, der da rauskommt, ist eigentlich umso mehr entschlossen, weiterzumachen. Er berichtet davon, es kommt in die internationalen Medien, wie wir sehen, und das setzt eigentlich das Regime nur weiter unter Druck. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben. Das eine ist natürlich die massive Gewalt gegen Demonstranten, gegen Zivilisten in Stadtvierteln wie Baba Amr in Homs. Aber das Dramatische ist ja jetzt, dass im Nachhinein nicht mal zugelassen wird, dass diesen Menschen geholfen wird. Also die humanitäre Katastrophe, die vom Regime auch schon wieder fast systematisch aufrechterhalten wird. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes hat seit Freitag eine offizielle Genehmigung der Regierung in Damaskus, mit 7 Lastern, also tonnenweise Hilfsgüter, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung decken, in dieses Viertel zu kommen. Das ist der 5. Tag heute, an dem sie nicht vorgelassen wurden. Die Vertreter der Freien Syrischen Armee, die Deserteure, haben sich zurückgezogen seit Donnerstag. Es gibt dort keinen Grund mehr, warum man nicht Zivilisten helfen sollte. Die Strategie des Regimes ist sehr eindeutig, dass man keine Zeugen haben möchte für das, was da gerade passiert. Und es ist wirklich das Schlimmste zu befürchten. Es gibt jetzt Bilder von komplett getöteten Familien, die massakriert wurden, die heute im Netz aufgetaucht sind. Furchtbare Bilder. Und man mag sich nicht vorstellen, was da eben passiert. Und wenn man nicht mal das IKRK, das nun wirklich eine internationale, sehr neutrale Hilfsorganisation ist, wenn man die nicht mal vorlässt, dann weiß ich auch nicht, was noch möglich sein soll, um diesen Menschen zu helfen. Das ist wirklich sehr dramatisch.
Wenn ich eine Sache noch zufügen darf. Also es geht ja hier eigentlich um Kollektivstrafen gegen die Zivilbevölkerung. Und das wird auch nicht nur in den Provinzen wie Homs, also wo die syrische Freie Syrische Armee operiert hat, sondern auch in anderen relativ ruhigen Provinzen wie Aleppo zum Beispiel, auch wie die Provinz Al-Hasaka, wo im Prinzip keine Präsenz der Freien Syrischen Armee überhaupt festzustellen ist. Wir bekommen immer mehr von den Menschen in diesen Provinzen mit, dass sie zum Beispiel Stromausfälle bis zu 18 Stunden am Tag haben. Auch kein Trinkwasser zum Beispiel. Also sie bekommen nur an jedem vierten Tag für 3 Stunden Trinkwasser. Sie müssen natürlich dann so viele Vorräte haben, damit sie die nächsten 3-4 Tage auch überqueren können. Und es gibt keinen Strom, also die Schulen funktionieren nicht, die Gehälter werden nicht mehr regelmäßig auch gezahlt, nur für bestimmte Stadtteile oder für bestimmte Regionen, die als loyal eingestuft werden von dem Regime. Die anderen Regionen oder Stadtteile, in denen ja täglich demonstriert wird, werden dann halt hart bestraft. Keine Müllabfuhr, die Gesundheitsversorgung findet nicht mehr richtig statt.
Im Prinzip ganz alles zusammen. Ja.
Stichwort, ganz wichtig, Gesundheitsversorgung. In Syrien gelten nicht mal minimale moralische Prinzipien mehr. In jedem bewaffneten Konflikt sind Ärzte, die helfen, und humanitäre Hilfe eigentlich stehen unter einem besonderen Schutz in jedem bewaffneten Konflikt. Das gilt in Syrien nicht. Wir haben Krankenhäuser, wie das Militärkrankenhaus in Homs, das zu einem Folterzentrum wurde, in dem Demonstranten gezielt getötet wurden. Da gibt es inzwischen Dokumente von Krankenschwestern, die das belegen. Wir haben einen Arzt, der sich abgesetzt hat, der das gefilmt hat, dieses Folterzimmer in diesem Krankenhaus. Und das ist Also da fällt einem nicht mehr viel dazu ein, wenn nicht mehr Ärzte sicher sind und eben humanitäre Hilfe, wenn da überhaupt keine moralischen Prinzipien mehr gelten.
Jetzt stellen die Hilfsorganisationen, was hören Sie da und welchen Einfluss hat man da auch? Im Prinzip kann man ja wirklich von hier aus, jetzt war gerade das, was das angeht, als Politik vermutlich nicht viel machen.
Das ist das Bedauerliche. Ich glaube, die Situation ist mittlerweile so dramatisch geworden, und das ist ja auch von meinen drei Vorrednern sehr deutlich beschrieben worden, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo es nur um eins gehen kann, und zwar, ich finde, mittlerweile fast ohne jede Vorbedingung, dass man versucht, wie auch immer, dieses Töten, dieses tägliche Töten und tägliche Gemetzel zu stoppen. Und wir haben ja die bisherige Situation, dass von der internationalen Gemeinschaft, von der Arabischen Liga, aber auch vom syrischen Nationalrat im Augenblick immer noch Vorbedingungen gestellt werden. Und ich stelle mal in Frage, ob das angesichts dieser Dramatik, die das genommen hat, ich stimme Ihnen völlig zu, es hat noch in den letzten 8 Wochen noch eine Eskalation, eine neue Stufe gegeben. Angesichts dieser unglaublichen Dramatik, finde ich, sind wir alle aufgerufen zu überlegen, das Wichtigste ist, ohne alle Nebenbedingungen, dass jetzt dieses grausame tägliche Morden aufhört.
Aber wie kann das gelingen? Weil es fragen sich wirklich viele Menschen, warum von außen betrachtet wird da so wenig getan? Warum passiert nichts?
Nun, ich bewege mich primär in der politischen Ebene, und ja, die Frage ist ja, was man politisch machen kann. Also zunächst einmal hat sich die Arabische Liga positioniert, was ich vom Prinzip her gut finde. Ich finde es sehr gut, dass die Arabische Liga aus ihrer Höhle mal herausgekommen ist und wirklich selbst auch in Regionalkonflikte und in Regionalsituationen eingreift, sich eine Meinung bildet, auch mal bereit ist, gegen ein Mitglied, was ja mittlerweile suspendiert worden ist, auch wirklich in die Stimme zu erheben. Das ist ganz wichtig, aber mit Vorbedingungen jeweils. Auch die Vereinten Nationen, auch das, was wir machen, sind Vorbedingungen, dass wir sagen,
Sie mit Vorbedingungen?
Wir reden nicht, wenn Assad nicht weg ist, bevor Assad nicht weg ist.
Okay, also so. Diese Forderung des Rücktritts.
So, das ist schon, ich stelle das einfach in Frage. Ich sehe parallel, was wir im Jemen erreicht haben, durch eine Vereinbarung, die man unter Menschenrechtsgesichtspunkten sehr wohl angreifen kann. Das ist politisch, ästhetisch nicht sehr schön. Aber wir haben den Diktator wegbekommen, indem wir ihm eine Immunität gewährleistet haben. Das finden wir alle nicht toll. Aber das hat vielleicht dazu beigetragen, dass nicht dort auch ähnliche Situationen
eingetreten sind. Also Sie sagen, im Prinzip verhandeln mit Assad und ihm doch seine
Macht erhalten. Nein, ich glaube, das ist unbestritten. Die Macht von Assad kann nicht mehr weitergehen. So, das ist ja völlig klar. Aber die Frage ist, ich vermute mal, Assad und seine Gefolgschaft, der ist ja nicht alleine, hat natürlich riesige Angst, was mit ihnen passiert. Und das natürlich aus der Eigenmotivation heraus, Leib und Leben, Vermögen, ich weiß nicht, ob es bei denen auch um Vermögen geht und nicht nur um Leib und Leben, wenn er gesehen hat, was mit anderen passiert ist, dass er aus dieser Grundlage heraus eben diese unnachgiebige Haltung eben einnimmt.
Was würden Sie ihm da konkret anbieten?
Ja, also ich sage, vom Ende her denkend, wenn es uns möglich wäre, auch mit Herrn Assad einen ähnlichen Deal oder eine ähnliche Vereinbarung zu treffen wie in Jemen, dann wäre ich dazu unter dem Gesichtspunkt der dramatischen Bilder, die wir jeden Tag sehen, auch bereit. Das mag man alles verdammen und sagen, das ist nicht toll, der Mann muss zur Rechenschaft gezogen werden, finde ich auch alles moralisch richtig. Aber wenn ich dadurch tausendfaches Sterben verhindern kann, dann wäre ich bereit, darüber nachzudenken.
Glauben Sie denn, dass das Wirkung zeigen könnte, dass sich Assad auf sowas einlassen würde?
Nun, man hat eigentlich diese Alternative auch schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahres auch sogar diskutiert. Und so ein Vorschlag wurde auch an Assad sogar übergeben, dass er das Land verlässt mit seiner Gefolgschaft und sogar eine Straffreiheit danach bekommt. Nicht mehr verfolgt wird für die Grausamkeiten, für die Verbrechen, die er eigentlich zu verantworten hat. Momentan steht das auch wieder zu Diskussion, aber es gibt im Prinzip keine richtigen internationalen Partner, die so einen Vorschlag auch selbst unterstützen würden. Also die einzigen wären hier zum Beispiel Russland und China. Die kommen aber mit Initiativen, die nur eine Sache als Ziel haben, und zwar, dass Bashar al-Assad weiterhin an der Macht bleibt. Und das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Also ihm eine Rolle bei der politischen Gestaltung der Zukunft des Landes zu geben, wird nicht mehr von der syrischen Bevölkerung, aber auch von der Opposition akzeptiert. Das geht einfach nicht. Und in den letzten Tagen haben wir jetzt von der letzten chinesischen Initiative mitbekommen, die im Prinzip wieder das Gleiche als Inhalt hat. Man hat ja bestimmten Formulierungen wieder neu benutzt, aber letztendlich zählt das darauf hin, dass Bashar al-Assad weiterhin an der Macht bleibt, und zwar unbegrenzt. Also ich sehe im Prinzip keine Zeitpläne in dieser Initiative, und das geht einfach nicht. Das Einzige, was die Opposition weiterhin akzeptiert, ist die arabische Initiative, und darauf aufbauend, dass man erstmal mit dem Stellvertreter von Bashar al-Assad zu tun hat, Er muss zurücktreten. Er darf
also das als Person sozusagen nicht mehr. Tritt zurück. Der Stellvertreter tritt in den Vordergrund und das könnte dann ein Verhandlungspartner sein.
Nicht nur das. Es muss auch verhindert werden, dass Bashar al-Assad und seine Gefolgsleute und sein System, sein Willkürsystem, weiterhin irgendwann irgendwas mit der Zukunft des Landes zu tun haben. Das geht einfach nicht mehr. Und also ich würde selbst auch befürworten, dass man, das ist unglaublich schmerzhaft und die Menschen in Syrien werden auch unglaublich auch, ja, also viel mehr Gift schlucken eigentlich, als ihm zu erlauben, das Land zu verlassen und Straffreiheit.
Dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird am Ende.
Aber ich würde es auch befürworten, um natürlich auch weitere Morde auf der Seite der Zivilbevölkerung zu verhindern. Aber ich zweifle einfach daran, dass Bashar al-Assad selbst so einen Vorschlag annehmen wird.
Frau Heilberg, würde er den annehmen, diesen Vorschlag? Er wurde ihm ja eben schon gemacht.
Ja, ich halte vor einem halben Jahr. Die Seiten haben sich geändert, auch für ihn.
Ich halte das für eine Illusion, dass Bashar al-Assad zum Rücktritt bereit ist. Das ist das, was viele gehofft haben über viele Monate. Bashar al-Assad fühlt sich nicht in der Situation, dass es für ihn keinen Ausweg mehr gibt. Für das Regime stellt sich die Situation so dar, es gibt militärisch keine Bedrohung, da die internationale Gemeinschaft ganz klar gesagt hat, wir wollen nicht militärisch eingreifen. Intern gibt es auch keine militärische Bedrohung, weil die Freie Syrische Armee sich in einem Zustand befindet, aus dem heraus sie keine wirkliche Bedrohung darstellt und weit haushoch unterlegen ist den offiziellen Truppen. Er hat wichtige Verbündete, international politisch gesehen Russland, China, Iran, die ihn mit Waffen versorgen, die auch das Wirtschaftsembargo ihm helfen abzufedern. Er hat, wenn man sich die Wirtschaft anguckt, er hat zwar eine Sanktion seitens des Westens, das kümmert ihn wenig, weil er daran gewöhnt ist. Er hat vom Mittelmeer, der Libanon und der Irak, die unmittelbaren Nachbarn, haben sich nicht beteiligt an den Sanktionen der Arabischen Liga. Das heißt, wir haben zwei große, weite Grenzen, die nach wie vor offen sind für allen möglichen Handel. Und er hat im Grunde vom Mittelmeer bis in einer Linie bis zum Iran und weiterhin Richtung Asien hat er Unterstützer wirtschaftlich, die ihn am Leben erhalten werden. Für ihn stellt sich die Situation nicht so ausweglos dar. Er denkt, er kann das aussetzen. Und das, was wir sehen, dieses brutale Vorgehen und dieser Versuch, das auszulöschen, was passiert, das ist seine Art, wirklich nochmal die Kurve zu kriegen und an der Macht zu bleiben. Er kann auch nicht mehr anders. Ich glaube, das ist wirklich, der Zug ist abgefahren mit der Ausreise und der Straffreiheit. Denn würde Bashar al-Assad persönlich das wollen, würden ihn im Umfeld so viele Leute daran hindern, denn es sind inzwischen so viele Menschen in Verantwortung, also dafür verantwortlich für diese Massaker und für diese Gräueltaten der letzten Monate, denen kann man nicht allen Straffreiheit gewähren. Und die werden verhindert, dass sich der Präsident persönlich absetzt und die anderen darum herum belangt werden, weil für die geht es alle um Leben und Tod.
Kofi Annan soll nun als Sondergesandter ja helfen, die Situation irgendwie vielleicht möglicherweise doch am Ende zu lösen. Haben Sie da Hoffnung, dass Kofi Annan da was erreichen kann?
Also ich denke schon, dass die Analyse der Ausweglosigkeit und auch der Stagnation in sozusagen dem Verharren in Gewalt, so wie sie dargestellt worden ist, sicherlich die Situation beschreibt. Für uns als Menschenrechtsorganisation hoffen wir aber trotzdem, dass man Auswege findet. Und ich glaube schon, dass Staaten wie Russland und China da eine Schlüsselrolle spielen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Westen wirklich Zugang zu den Entscheidungen in Syrien hat. Und insofern hoffe ich, dass die Initiativen und auch der Druck, der international auf China und Russland lastet, ich denke, das muss man auch sehen, diese Länder sind in einem Rechtfertigungsdruck für ihr Verhalten und für das Veto, was sie jetzt zweimal im UN-Sicherheitsrat gegen eine Resolution eingelegt haben, dass das dazu führt, dass sie tatsächlich Einfluss nutzen. Und wenn das dann irgendwie begleitet wird, auch von UN-Initiativen durch Kofi Annan und auch die Sekretärin für humanitäre Hilfe, die auch nach Syrien reist, dass sozusagen diese Versuche von verschiedenen Seiten dazu führen, dass man zumindest einen Stopp der Gewalt erreichen kann, dass man es erreichen kann, dass humanitäre Hilfe zugelassen wird. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Also, dass unabhängige Organisationen Zugang zu den belagerten Zivilpersonen haben, dass man sozusagen diese Katastrophe jetzt erstmal beendet. Welche Perspektiven sich daraus entwickeln, das ist dann sicherlich schwer zu prognostizieren. Aber ich denke, darauf sollten sich jetzt alle Bemühungen konzentrieren.
Ja, ich würde dem auch zustimmen und auch das genauso intonieren wollen wie Sie, mit sowohl mit Covid an als auch mit der Beauftragten für die Notfälle. Ich stelle, vielleicht unterscheiden wir uns dort, schon in der chinesischen Positionierung in den letzten 2-3 Tagen einen Unterschied fest.
Es gibt jetzt zum Beispiel Gespräche.
Ja, das neueste Dokument, was die Chinesen, glaube ich, gestern oder vorgestern vorgelegt haben, also wenn ich das richtig lese, ist da schon eine andere Tonalität drin und eher eine distanzierte Situation zu Assad und nicht mehr die Bedingung, Assad muss dabei bleiben. Ich glaube, die Chinesen haben sich ja in den Vereinten Nationen mit den Russen aufgehängt an einer Formulierung, nämlich, dass nur gefordert worden ist, dass Assad das Schießen einstellt, aber nicht die Freie Syrische Armee das Schießen einstellt. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine Entwicklung, bedauerlicherweise in Syrien, die einem veritablen Bürgerkrieg sehr ähnlich geworden ist. Das hat sich ja graduell entwickelt, von einer Protestentwägung, die ja zunächst friedlich war, dann ist sie weniger friedlich geworden, dann war Repression und gegen und so, und das ist ja mittlerweile ein veritabler Bürgerkrieg. Und es gibt ja auch Meldungen, dass auch die Freie Syrische Armee durchaus auch Taten macht, die unter Menschenrechtsgesichtspunkten sehr problematisch sind. Ob die stimmen, kann ich alles nicht beurteilen, aber es gibt sie jedenfalls. Und von daher, glaube ich, sind wir an einem Punkt gelangt, wo im Vordergrund stehen muss, diesen Morden zu beenden. Fast koste es, was es wolle. Das ist jetzt übertrieben, was ich sage, aber es ist so dramatisch, sehe ich die Situation.
Also würden Sie auch sozusagen die Forderungen China-Russland doch auf die zugehen?
Ja, und ich glaube, dass China auf dem Weg ist.
Man muss ja eigentlich dazu sagen, dass Russland vor allem bis jetzt es verweigert hat, diese Verbrechen auch klar zu verurteilen. Ja. Also Russland ist nicht mal so weit, diese klaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit klar auch zu verurteilen.
Aber der Geduldsfaden scheint jetzt doch im Moment zu reißen. Es gibt wirklich von China und Russland jetzt doch in dieser Woche Gespräche mit syrischen Vertretern.
Also die Gespräche fanden ja auch in der letzten Zeit auch statt. Die Außenminister waren in Damaskus, die haben auch Gespräche mit der syrischen Seite geführt, aber was daraus kam, war eigentlich das Gleiche wie vor dem Besuch.
Also
Unterstützung des Regimes, so haben wir es zumindest verstanden. Es gab überhaupt keine klare Verurteilung, es gab keine klaren Pläne, politischen Pläne für einen Wechsel. Es gab keine klaren auch Gespräche mit der Opposition. Die Opposition war ja in Moskau, hat auch Gespräche mit den russischen Vertretern geführt. Es kam einfach nichts dabei raus. Die einzige Position, die Russland weiterhin verfolgt und immer noch darauf auch beharrt ist, dass Bashar al-Assad weiterhin an der Macht bleibt. Also das Erhalt des Regimes als Ziel zu haben, seitens Russland, ist einfach fatal. Und basierend darauf kann man keine Gespräche mit der russischen Seite führen. Es muss einfach ein Klima geschaffen werden, dass die Anliegen der Opposition und damit natürlich auch die Sorgen der Menschen auch in Betracht zieht und sie auch berücksichtigt. Und zwar, es geht hier um einen Wechsel nach 50 Jahre langer Diktatur. Und wenn Russland als internationaler Partner kommt und sagt, ja, meine Interessen liegen auch darin, dass dieses Regime weiterhin an der Macht bleibt, dann ist es einfach nicht mehr als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner. Das ist schrecklich und hier müssen meiner Meinung nach auch die Europäer, aber auch die USA, die müssen auch hier mehr intervenieren, mehr Gespräche mit Russland führen, mit China auch und sie mehr davon überzeugen, an einer politischen Lösung in Syrien zu arbeiten.
Ja, Herr Stinner, da ist die Frage, ist es richtig, sozusagen in die Richtung darauf einzugehen, zu sagen, gut, wir machen da Abstriche oder müssten da nicht doch die Europäische Union, Deutschland, die USA sagen, nein, für uns ist dann doch dieser Weg richtig und die mit ins Boot holen.
Ja, das versuchen wir natürlich. Also ich meine, es wird ja versucht, es wird ja ständig versucht.
Aber Sie glauben, es gelingt nicht?
Bisher gelingt es nicht. Ich meine zu erkennen, graduelle Bewegung auf der chinesischen Seite und ich glaube, wenn die Chinesen noch einen Schritt weitergehen, dann werden die Russen es zunehmend sehr schwierig bekommen, alleine übrig zu bleiben und das kann nur die Hoffnung sein und deshalb auch natürlich die internationalen Bemühungen auf Russland und auf China einzuwirken. Wissen wir alle, dass in Russland die Situation überschattet war von der gegenwärtigen Präsidentenwahl.
Glauben Sie, dass es jetzt danach anders ist nach der Wahl, dass Putin sich da anders verhalten wird?
Ich bin, was Putins Verhalten gegenüber dem Westen angeht und Konzessionen gegenüber dem Westen angeht, eher sehr zurückhaltend.
Die ersten Äußerungen deuten zumindest nicht darauf hin, dass
Putin jetzt plötzlich softer wird und nachgibt. Das, nach dem Vorspiel von den Wahlen halte ich das nicht für außerordentlich wahrscheinlich. Umso wichtiger wäre, wenn die Chinesen sich bewegen würden.
Der Preis für Russland muss deutlich höher werden. Für diese einseitige Positionierung. Die Russen verspielen gerade sehr viele Sympathien in der Region. Wenn sich Russland überlegt, wie sie mittelfristig in der arabischen Welt sich positionieren wollen, müssen sie irgendwann begreifen, die Zukunft gehört nicht Bashar al-Assad in Syrien und einlenken und sich überlegen, vielleicht wäre es doch besser, sich zu überlegen, wer denn danach käme.
Wie könnte denn dieser Preis aussehen, wenn Sie von einem Preis sprechen?
Weitere internationale Isolierung. Russland muss sich irgendwann die Frage stellen, riskieren wir zum Beispiel ein weiter sich verschlechterndes Verhältnis mit den USA, mit dem transatlantischen Bündnis? Wird es es so weit gehen, die eigene internationale Isolierung in Kauf zu nehmen, nur um Assad zu stützen. Ich denke, da gibt es irgendwann schon eine Grenze für Russland. Und dann muss man eben darauf hinwirken, um ihnen klarzumachen, denkt mal an eure eigene Zukunft in der Region. Das ist nicht mehr in eurem Interesse.
Macht die Politik Schiff genug Druck? Oder?
Der ließe sich bestimmt erhöhen gegenüber Russland. Versucht es ja bisher eigentlich im Gespräch. Und
ja, was anderes als Gespräch kann ich mir auch mit Russland jetzt nicht anders vorstellen.
Wir brauchen ja die Gaslieferungen aus Russland. Insofern können wir da
auch aber wenn Sie sagen, kein Gespräch, was anderes?
Nein, dann, ist richtig, im Gespräch. Aber man kann vielleicht den Ton noch mal verschärfen.
Also ich glaube, dass der Ton gegenüber Russland und gegenüber China diesbezüglich doch sehr, sehr deutlich ist. Sowohl von der deutschen Bundesregierung als auch in den Vereinten Nationen in New York. Da wird schon deutlich drüber gesprochen.
Ich glaube, hier ist die Wahrnehmung Russland als eine Weltmacht ist hier auch sehr wichtig. Russland fühlt sich einfach übergangen in der Entscheidung zu Libyen. Und die Russen möchten einfach mehr wahrgenommen werden von der internationalen Staatengemeinschaft. Und hier ist es auch so Aspekte, an denen die Europäer, auch die USA, richtig arbeiten können. Mehr Gespräche anzubieten und Russland auch mehr als eine Macht auch wahrzunehmen. Das würde wahrscheinlich auch ein bisschen zu einer Einlenkung bringen und die russische Opposition auch ein bisschen in Richtung ja, mehr Einverständnis für die Anliegen der syrischen Bevölkerung auch bringen.
Ich denke, eine aktuelle Chance ist tatsächlich, über die humanitäre Hilfe alle ins Boot zu bekommen. Und das ist nun tatsächlich die Aufgabe von Kofi Annan, indem er jetzt eben die Priorität, wie Sie richtig sagen, darauf setzt, den Menschen zu helfen, den Zivilisten zu helfen, völlig unabhängig von Sturz des Regimes, Ausreise, was auch immer. Aktuell geht es darum, den Zivilisten in den eingeschlossenen Städten, aber auch den Verletzten, den Flüchtlingen zu helfen und darauf den Fokus zu legen, eben unabhängig davon, dass man irgendwie Assad jetzt erstmal weiter unter Druck setzen will und dadurch Russland und China, die ja schon das auch verurteilt haben, im UNO-Sicherheitsrat gab es ja eine Erklärung zur humanitären Situation immerhin, die alle mitgetragen haben. Das wäre eine Chance, über diese Schiene erstmal alle ins Boot zu kriegen, denn das kann eigentlich keiner gutheißen und da müssen alle dafür sein, also auch China und Russland.
Nun wird ja doch immer wieder auch natürlich ein militärisches Eingreifen diskutiert, wie jetzt auch in Libyen beispielsweise. Wäre das jetzt doch eine Möglichkeit, würde das doch eher in Erwägung gezogen, weil man eben scheinbar doch nicht wirklich weiterkommt im Moment?
Also für uns als Menschenrechtsorganisation ist das keine Option, die wir irgendwie befürworten würden. Weil wir im Moment auch gerade in Syrien sehen, dass wir befürchten, dass die Situation sich eher verschlechtert. Es ist eigentlich grundsätzlich so, wenn militärisch interveniert wird, dass da immer ganz groß die Gefahr ist, dass dann noch mehr Zivilisten ums Leben kommen. Und so wie die Sicherheitskräfte und auch dann die Opposition, die bewaffnet ist, so in den Stadtvierteln sich gegenübersteht, wäre das extrem schwierig, von außen einzugreifen, ohne weitere Todesopfer in Kauf zu nehmen. Deswegen ist das keine Alternative, die wir irgendwie weiter denken. Ich denke, der Ausweg muss wirklich in Richtung der Lösung der humanitären Krise gehen. Und über sozusagen, wenn man da die ersten Fortschritte hat, dann zu versuchen, die nächsten Schritte zu gehen. Weil ich denke, die Hilfeleistung für die Menschen, die verletzt sind, die eingeschlossen sind, die keine Lebensmittel haben, darauf wird man sich sozusagen international leichter verständigen können. Und ich denke, was man sozusagen auch von unserer Seite in Europa und auch international sozusagen als Hilfe bieten kann, ist zum Beispiel die Unterstützung auch der Nachbarländer, wo ja syrische Flüchtlinge Zuflucht gesucht haben. Die bei der Aufnahme.
Die Türkei gerade, die sehr
Die Türkei,
viele,
in Jordanien leben einige tausend Flüchtlinge. Im Libanon gibt es viele syrische Flüchtlinge und wir gehen davon aus, dass viele von ihnen verletzt sind und also teilweise auch sehr komplizierte medizinische Hilfe brauchen. Und da die Länder zu unterstützen oder auch eben verletzte Personen aufzunehmen und sie zu behandeln, das wäre auch ein Zeichen der Solidarität mit dem geschundenen syrischen Volk.
Herr Stinner, wird in der Politik lauter jetzt doch über militärisches Eingreifen nachgedacht oder ist es immer noch nein?
Bei einigen schon, bei den Vernünftigen nicht, sage ich mal.
Sie gehören vermutlich zu den
Vernünftigen. Ja, ich gehöre zu den Vernünftigen. Ich halte ein militärisches Eingreifen für hochgefährlich. Eine Begründung haben wir eben schon gehört, dass die Gefahr besteht, dass noch mehr davon sterben, weil man gar nicht weiß, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wie will ich es auseinanderhalten, wem bombardiere ich eigentlich dort, wie Herr McCain vorgeschlagen hat, meines Erachtens völlig unverantwortlich. Obama hat mir auch gleich widersprochen.
In Libyen war es aber eigentlich auch ähnlich. Dort war man war es auch schwierig.
Nein, das ist gut, dass Sie darauf kommen. Die Situation in Libyen und Syrien ist völlig unterschiedlich. Das Land Libyen, die Situation in Libyen ist relativ isoliert darstellbar gewesen. Während Syrien eine Vernetzung hat mit den Nachbarn, mit den politischen Situationen in der Region, die unvergleichlich viel intensiver sind als
bei... Da geht es eher um die Angst eines Flächenbrandes.
Natürlich, ein riesiger Flächenbrand, der da mit Auswirkungen in Iran hinein, Auswirkungen in Libanon hinein. Das ist eine höchst explosive Situation. Und deshalb ist es auch nicht vergleichbar. Außerdem natürlich ist völlig klar, dass unter einem Vereinten Nationen-Mandat niemals, deswegen wird, weil die Russen und Chinesen natürlich sagen, ihr habt unsere Enthaltung im Fall Libyen war eher ein Ja. Und dieses Ja habt ihr fälschlicherweise zu weit ausgenutzt. Und von daher kriegt ihr dieses Ja nie wieder von uns. Also unter UN-Mandat können Sie das sofort ganz vergessen, wird nie kommen. Jetzt ist aber die Alternative, dass man sagt, wenn es kein UN-Mandat gibt und die Situation ist so stark, müssen wir das unilateral machen. Aber ich sehe da keinen Sinn drin und ich sehe auch nicht die Neigung, glücklicherweise nicht die Neigung drin, dass jetzt der Westen, die NATO, Amerika alleine oder wer auch immer dort militärisch eingreifen. Ich wäre strikt dagegen, weil ich befürchte, dass es einen Flächenbrand geben würde und dass die Situation in Syrien vielleicht sogar noch eher verschlechtern würde.
Wie sehen das denn die Menschen in Syrien? Werden da Stimmen lauter, Menschen, die sagen, es geht so nicht mehr, wir wissen nicht mehr weiter, wir erwarten diese Hilfe, wir erwarten militärisches Eingreifen?
Sicherlich, aus der Bevölkerung heraus werden die Stimmen natürlich lauter angesichts der Fortsetzung der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Die Opposition sieht es natürlich ein bisschen differenzierter und lehnt zumindest bis jetzt auch eine militärische Intervention im Sinne von Bodentruppen und Einmarsch von Bodentruppen
kategorisch ab. Also Sie meinen syrischen Nationalrat, wenn Sie von der Opposition sprechen, weil da gibt es ja auch viele Gruppen.
Genau. Mhm. Wir denken aber jetzt, wir befassen uns auch viel mehr jetzt mit dem Schutz der Zivilbevölkerung und dazu gehören auch Alternativen wie humanitäre Korridore zu schaffen, Schutzzonen, Pufferzonen etc. Und diese Alternativen, Teile davon sind zumindest auch mit zumindest Androhung von Gewalt auch verbunden. Wie kann man zum Beispiel humanitäre Korridore schaffen, ohne wenn das syrische Regime natürlich nicht mitmacht und damit nicht einverstanden ist, oder Schutzzonen? Wie kann man es schaffen, ohne jetzt wirklich Gewalt anzuwenden, militärische Gewalt hier anzuwenden? Und wenn wir auch uns für den Schutz der Zivilbevölkerung aussprechen, da müssen wir auch natürlich abwägen, wie wir es auch tun können. Mhm. Also das Regime selbst gewährt nicht mal dem Internationalen Roten Kreuz die Erlaubnis, nach Homs zu gehen, in einen bestimmten Stadtteil reinzugehen, Medikamente dorthin zu bringen. Wie kann das Regime dann uns die Erlaubnis geben, Tausende, zigtausende Menschen auf syrischem Boden vor allem auch zu unterstützen, zu helfen? Und da ist einfach die internationale Staatengemeinschaft kann nicht nur sagen, wir lehnen eine militärische Intervention ab und gleichzeitig wollen wir die Zivilisten unterstützen. Wir müssen einfach über alle möglichen Alternativen sprechen,
diskutieren. Wird zu wenig darüber nach, wird zu wenig durchdiskutiert, wird zu sehr gesagt, nein, militärisch geht nicht und wir probieren es auch.
Ich finde es zu wenig konkret. Natürlich, wir, also die Sura selbst, sind auch im Prinzip gegen eine militärische Intervention. Die Gefahr bzw. die Folgen und die Resultate sind den Menschen in Syrien auch bewusst. Unternehmen sein, in Syrien militärisch einzumarschieren oder das Land auch anzugreifen. Es wird 100.000 Menschen wahrscheinlich auch das Leben kosten und es wird auch kein leichter Krieg und kein schneller Krieg sein. Aber letztendlich müssen wir einfach gucken, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Und nicht nur die Syrer sind hier verantwortlich, sondern auch die Staatengemeinschaft. Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen. Das Ziel muss natürlich auch der Schutz der Zivilbevölkerung sein. Aber ich finde, solange uns das Völkerrecht bestimmte Mechanismen anbietet, die auch eine bestimmte Form von Durchsetzung oder Umsetzung von militärischer Gewalt auch vorsieht, die müssen wir auch einfach angreifen und müssen wir auch dann umsetzen.
Wie würde denn dieser Flächenbrand, von dem Herr Stinner gerade noch mal gesprochen hat und der Ihnen auch durchaus bewusst ist, aussehen?
Ich würde gerne darauf eingehen, weil das ist immer sehr vage, wird es diskutiert. Alle wollen Schutzzonen, alle wollen humanitär helfen, alle wollen Korridore. Das klingt wunderbar. In der Umsetzung haben wir gesehen, mit dem Regime wird es nicht funktionieren. Man muss es gegen den Willen des Regimes durchsetzen. Das ist der Beginn einer Militärintervention und das ist eine Kriegserklärung aus Sicht des Assad-Regimes. Also werden wir keine internationalen Truppen, weder die NATO noch die Türkei noch die Saudis und in der Region sehen, die einen Korridor mit Soldaten beschützen. Also ganz logisch zu Ende gedacht, müssten die Syrer in die Lage versetzt werden, intern diese Schutzzonen aufzubauen.
Heißt das
Waffen? Sprich, die freie syrische Armee in die Lage versetzen, Schutzzonen im Land zu erstellen und zu verteidigen.
Heißt es mit Waffen beliefern?
Genau, es geht ja gerade darum, es gibt ja jetzt schon öffentliche Bekenntnisse eben von Katar und von Saudi-Arabien, die ganz offen sagen, wir müssen jetzt die Menschen auch bewaffnen, die müssen sich zumindest verteidigen können, wir können so nicht weiter zuschauen, wir wollen die freie syrische Armee bewaffnen. Ich halte eine direkte militärische Auseinandersetzung zwischen der freien syrischen
syrischen Armee und den staatlichen Truppen für fatal. Mhm. Denn dieser militärische Kampf ist nicht zu gewinnen seitens der Deserteure. Aber es ist zu überlegen, ob es nicht Sinn macht, die humanitäre Hilfe und den Schutz der Zivilisten über die Freie Syrische Armee zu organisieren, weil es eben anders einfach nicht stattfindet.
Herr Schindler, Sie haben, ich kann es nicht so ganz deuten, mit dem Kopf etwas hin und her, ein bisschen unschlüssig. Wäre das eine Möglichkeit, wirklich zu sagen?
Ich bin auch sehr unschlüssig, weil man natürlich, wenn man jetzt die Freie Syrische Armee bewaffnet, um sie in die Lage zu setzen, diese Aufgabe, die Sie beschrieben haben, die ja zunächst mal Sinn macht, zu machen, ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass die Leute sich nicht an diese Aufgabe halten, sondern dass tatsächlich natürlich dann auch ein Schritt weitergegangen wird und gesagt wird, oh, da habe ich gerade die Gelegenheit, da ist eine Kaserne der syrischen Armee, jetzt habe ich frische Waffen bekommen, die nehme ich mal eben kurz hops. Mhm. Und schon haben wir eine Eskalation dieses Bürgerkrieges. Das ist ja die große Gefahr eben dabei. Und deshalb halte ich das für sehr problematisch, dass wir jetzt von außen her die Freie Syrische Armee mit Waffen beliefern. Auch selbst wenn wir meinen, wir würden einen guten Zweck damit erfüllen, ist
aber
die
Gefahr. Iran liefert weiterhin nach wie vor Waffen an das Regime. Das ist ja ein völlig ungleicher Konflikt.
Ich befürchte, wenn der Westen sich rauszieht aus dieser Sache, da werden die Kataris und die Saudis auch gerne bereit sein, diese Aufgabe zu übernehmen. Mhm. Und die haben auch, wie auch schon gesagt wurde, das signalisiert, also die Bereitschaft, hier einzugreifen und sich einzumischen. Und die Menschen in Syrien, das sind auch Aktivisten, mit denen wir auch tagtäglich Kontakt haben und die auch weitgehend auch friedlich sind und beziehungsweise zu den Gruppen gehören, die kategorisch auf jede militärische Intervention verzichten wollen. Die sagen uns, dass die Menschen es satt haben. Es haben auch satt von den Presseerklärungen, von den politischen Willensbekundungen, ohne dass irgendwas wirklich passiert, ohne Fortschritte zu erzielen. Und wenn die Saudis und die Kataris kommen und sagen, wir unterstützen euch, wir geben euch Geld und Waffen und schützt euch selbst, dann werden die Menschen natürlich nicht lange zögern angesichts der Gewalt, der auf der anderen Seite natürlich weiterhin fortgesetzt wird von dem Regime und angesichts der enormen Zahl der Opfer, die jeden Tag auch wir zu beklagen haben. Und wir haben auch von den Gefängnissen gesprochen, von den humanitären Katastrophen, die in verschiedenen Gebieten in Syrien hier auch zu festzustellen sind. Da werden die Menschen einfach sagen, okay, wir nehmen dann unser Schicksal in die Hand und wir gehen dann selbst gegen das
Regime. Besteht da auch das Risiko, Frau Helbeck, dass man das im Prinzip doch dann so laufen lässt, dass es am Ende doch sowieso eskaliert und unkontrolliert eskaliert?
Ja, wir haben eine total unkontrollierte Eskalation.
Aber noch schlimmer wird letztendlich.
Ja, es kann sich ausweiten. Natürlich kann es sich regional ausweiten. Ja, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Das ist tatsächlich das große Risiko in Syrien, dass es sich regional ausweitet.
Wie würde dieser Flächenbrand aussehen? Da habe ich eben nachgefragt.
Genau. Der Flächenbrand wäre insofern, also würde es eine militärische Intervention von außen geben, je nachdem von wem sie ausgeht. Aber sagen wir Länder wie Saudi-Arabien und Katar, die natürlich eigene geostrategische Interessen verfolgen in Syrien, auch die USA verfolgen Interessen. Das ist das ganze tragische Szenario für die syrische Revolution, dass es eigentlich ein syrischer Volksaufstand ist, der inzwischen an einem Punkt ist, wo Geostrategie eine Rolle spielt und wo sich eigentlich genau die Propaganda des Regimes nach einem Jahr anfängt zu erfüllen. Nämlich das Gerede von islamistischen Terrorgruppen, die mit in einer ausländischen Verschwörung das Land destabilisieren wollen. Das haben wir seit einem Jahr uns angehört. Und inzwischen ist es natürlich so, dass dieser ganz verzweifelte Kampf der Syrer islamistische Gruppen auf den Plan ruft, ob die Syrer das wollen oder nicht. Sawahiri von Al-Qaida hat sich solidarisch erklärt. Das ist fatal. Das lehnen die Aktivisten vor Ort natürlich ab. Und wir haben eben Länder, die jetzt ganz konkret sagen, so, wir machen jetzt mit, indem wir die Freie Syrische Armee anfangen zu bewaffnen. Und das wird natürlich dazu führen, dass der Iran sich nicht anschauen wird, wie sein wichtigster Verbündeter in der Region, Assad, als sozusagen das Transitland zur Unterstützung der libanesischen Hisbollah im Konflikt mit Israel. Also da spielt Syrien eine strategische Rolle in der Region. Die Saudi-Arabien hat das große Interesse daran, Syrien herauszulösen aus diesem engen Bündnis mit dem schiitischen Iran. Da geht es wieder eher um religiöse oder eben sunnitische Ziele. Also das ist tatsächlich, da ist davon auszugehen, dass sich regionale Mächte daran beteiligen werden und dann der Westen auch irgendwann nicht außen vor bleiben kann, wenn das zu einem tatsächlich...
Also der Konflikt ist im Prinzip jetzt ein internationaler Konflikt in Syrien, also die Situation dort. Und wenn wir noch lange zögern, ohne richtig einzugreifen, und der muss nicht unbedingt militärisch sein, ich meine auch politisch und auch Einfluss auf Russland und China auszuüben und mehr für die Zivilbevölkerung zu tun, dann werden wir auch uns in absehbarer Zeit mit vielleicht auch einem Stellvertreterkrieg in Syrien sogar zu tun haben. Also Saudi-Arabien, hier Katar, aber auch die Israelis werden auch nicht nur zuschauen. Der Iran hat ja sowieso einen großen Einfluss in Syrien, liefert auch Waffen, Expertise, geheimdienstliche Informationen, übt auch sogar Druck auf den Irak aus, um die irakische Position auch zu beeinflussen. Also es sind ja ganz viele Akteure. Die Türkei würde hier auch eine unglaublich große Rolle spielen. Wenn wir noch lange zögern würden, dann würde es natürlich heißen, wir werden uns in absehbarer Zeit mit einer Situation in Syrien befassen, die ja unglaublich schwierig sein wird, und eine Lösung wird noch schwieriger sein als heute. Und deswegen ist der Westen hier angefragt und wir müssen einfach intervenieren. Wir konnten uns nicht mehr leisten, zu sagen, wir haben mit Russland gesprochen und es hat nichts gebracht. Es gibt bestimmt
einen Preis. Meinen Sie, wir militärisch intervenieren?
Nein, muss nicht unbedingt militärisch hier sein. Vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber ich meine einfach, Russland möchte
einen größeren Druck. Sie sprechen von mehr
Russland
Druck.
Russland möchte im Prinzip einen Preis für eine Änderung haben. Und ich glaube, der Westen ist in der Lage, die Anliegen der Russen hier zu verstehen und mit denen auch konkret zu reden über konkrete Vorschläge, um sie auch zu beeinflussen, politisch zu beeinflussen. Und wenn wir Russland und China auf der Seite der syrischen Opposition beziehungsweise auf der Seite der Staaten, der Weltstaatengemeinschaft haben, wird das Assad-Regime nicht mehr so stark sich so stark fühlen und nicht mehr diese Mordmaschinerie
weiterführen. Womit könnte man denn Russland locken?
Ja, aber ich muss das leider auf praktische Politik umsetzen. Heißt das, also militärische Linien sagen Sie nein. Sie sagen mehr Druck auf Russland. Heißt das, dass wir Russland mit Sanktionen belegen sollen, bis sie einlenken? Was heißt denn das?
Was bieten?
Was heißt denn
das? So habe ich das verstanden. Eher was bieten, eher auf Russland zugehen.
Ja, was heißt denn das für zum Beispiel Russlands Rolle in Afghanistan, die für uns ganz wichtig ist? Also, wenn wir jetzt auf Russland solchen Druck ausüben, die wollen ja Druck.
Jeden Fall. Wenn es dem Westen wirklich wichtig ist, die Lage in Syrien in den Griff zu kriegen und eine Lösung herbeizuführen, da ist es auch wichtig, mit den Russen zu reden. Ja. Ansonsten kommen wir auch nicht zu einem
politischen... Der Stiller sagt, es gibt Gespräche, aber die scheinen für Sie nicht ausreichend zu sein.
Reden im Sinne auch konkrete Lösungsansätze, die auch die Interessen Russlands auch...
Und wie können die aussehen?
Es gibt ja auch, wir haben ja wirtschaftliche Interessen, die gemeinsam sind mit den Europäern. Es gibt ja Afghanistan, es gibt auch das iranische Programm. Die Russen haben da auch Interesse. Man muss hier und da suchen. Und ich glaube, die Politiker, die wissen auch viel besser als uns auch Bescheid, in welchen Punkten, über welche Punkte mit Russland zu diskutieren wäre. Und ich kann ja nicht wirklich daran glauben, dass man gar keine Lösung jetzt hat mit den Russen.
Würden Sie auch sagen, dass da wirklich der Druck jetzt nochmal erhöht werden muss, um wirklich die Situation in den Griff zu bekommen?
Also wir als Menschenrechtsorganisation, das ist eins unserer wichtigsten Baustellen. Also wir sind auch international aufgestellt.
Wir führen auch viele Gespräche, Sie sind da im Prinzip auch aktiv.
Sozusagen die Länder, wo Amnesty vertreten ist, dann die Regierungen wiederum anzusprechen, mit den Ländern ins Gespräch zu kommen, die im Sicherheitsrat blockieren. Wir haben das gemacht zu Indien, Brasilien, Südafrika. Das waren die ersten Länder, die im Sommer noch blockiert haben. Die sind mittlerweile zu Ländern geworden, die sich entweder enthalten oder eben sogar Maßnahmen zustimmen. Das heißt, da hat es schon gewirkt. Das heißt also, wir versuchen schon auch gemeinsam mit anderen Organisationen als Zivilgesellschaft auf diese Staaten einzuwirken, soweit das geht. Aber ich würde gerne noch mal auf dieses Thema mit den Waffenlieferern zurückkommen. Also weil für uns ist sozusagen eine zentrale Forderung, dass keine Waffen in solche Spannungsgebiete geliefert werden.
Egal an wen.
Ob das an die syrische Regierung ist oder an Rebellenorganisationen. Und ich denke, das Problem, was man sieht, ist, wenn eine Situation eskaliert ist, dann hat man eine Situation, wo man es nicht mehr kontrollieren kann. Und was wir eigentlich brauchen, und das ist eine Kampagne, die wir seit vielen Jahren führen, ist eine wirklich effektive Waffenkontrolle. Mhm. Und da ist im Moment gerade auf UN-Ebene eine Debatte über ein Abkommen, was im Sommer abgeschlossen werden soll. Und da setzen wir alle Staaten unter Druck, sich für eine effektive Kontrolle von Waffen einzusetzen, damit eben ein Menschenrechtskriterium zugrunde gelegt wird und keine Waffen verkauft werden in solche Krisengebiete, damit man dann nicht in solchen Situationen ist wie jetzt, dass dann doch Staaten mit schweren Waffen auf die eigene Zivilbevölkerung losgeht.
Viele Tote gibt. Ich danke Ihnen recht herzlich für diese Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss.